Ich denke, jeder, der sich mit der Heiligen Schrift auseinandergesetzt hat, dem ist irgendwann im Lauf der Jahre oder auch im Lauf seines Bibellesens klar geworden, dass die Heilige Schrift an und für sich ein Ganzes ist, das von Gott inspiriert wurde und dass es organisch ist und dass man nicht einfach Lehren oder Praktiken aus einer einzelnen Bibelstelle herausnehmen darf, dann nämlich geht man in die Irre, sondern dass man so wie es der Jesus in Lukas 24, Vers 27 und auch der Paulus in Apostelgeschichte 28 am Ende gemacht hat, dass man im Prinzip alle Bibelstelle lesen muss und dann kann man sie gewichten nach der Heilsgeschichte und dann sieht man langsam, was die Bibel wirklich meint. Und in Matthäus 13, 52 sagt unser Herr Jesus etwas, wie eigentlich auch geistlich vorgegangen werden soll mit dem Wort Gottes. Und ich denke, das machen wir heute Morgen. Dort heißt es: Darum gleicht jeder Schriftgelehrte, der für das Reich der Himmel unterrichtet ist, einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Es ist einfach wichtig, dass man geistlich weitergeht, dass Gott Neues offenbart, aber es ist genauso wichtig, dass man das Alte verfestigt. Das heißt, dass man gewiss wird. Ich habe hier ein seltsames Erlebnis, ich erzähle es gleich. Philipper 3 sagt: Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn, euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch aber macht es gewiss. Das heißt, wenn Gott immer wieder anordnet, dann das Wort Gottes und die bestimmte Heilswahrheit sich aneignet, dann hat er das Ziel, dass jeder von uns gewiss wird. Gewiss ist jetzt ein hochtrabendes Wort im Sinne vom Neudeutschen, sage ich jetzt einmal vorsichtig. Es ist ein edles Wort, gewiss zu sein. Ich sage es einfach so, für uns heißt es ganz praktisch, dass man sicher ist. Dass man sicher ist. Einfach, dass man gewiss ist im Sinne von, dass man nicht zweifelt und dass man nicht einmal das Geringste in Frage stellt. Wenn man so Gewissheit sieht, dann ist es ein ganz, ganz starkes Wort. Die Bibel benutzt es ausdrücklich und ich bin dankbar, dass es so nimmt, weil es ist ein ganz wichtiges Wort. Und das Erlebnis, das ich hatte, ich habe einen Bruder, der wirklich menschlich vom Charakter her und für seine Schicksalsschläge eine Kapazität geworden ist. Das ist also einer von den Menschen, denen musst du hochgucken, was sie leisten und tun. Und der ist jetzt im immer sehr fortgeschrittenen Alter. Und er kam erst vor 3 Jahren aus einer starken Verführung. Er kommt aus der gleichen Szene, wo ich auch kam, aus der Volksmission heraus und kam dann durch Bibelstudium. Es war ganz seltsam. Er hat den Herr einfach gefragt, wen soll ich fragen, dass er mir hilft? Dann hat er eine Kette von Brüdern gehabt. Dann ruft er mir an und sagt, du bist der Einzige, der den Telefonhörer abnimmt. Sagt er, damit ist der Fall klar. Und dann haben wir angefangen, ganz einfach Bibelstudium. Und er hat dann angefangen, die Bibel zu studieren, obwohl er ganz große Handicaps hat gegenüber uns, er ist blind. Dann hat er angefangen, die Bibel zu studieren, nur aufgrund von Hörtext. Und ich sage es jetzt mal ungeschützt, ohne Übertreibung. In meiner ganzen Zeit, seit ich gläubig bin, habe ich noch nie erlebt, noch gar nie, dass ein Mensch in 3 Jahren geistlich so ein explosives und so unfassbares geistliches Wachstum hinter sich gebracht hat. Und ich bin manchmal völlig erstaunt, was Gott hier machen kann mit Leuten, die viel schlechtere Voraussetzungen haben wie wir. Aber dann hat er mich vor kurzem am Telefon, wir telefonieren regelmäßig, hat er mich etwas gefragt. Er hat mir eine Frage gestellt, da kam ich dann ins Stottern. Und dann sagt er, ihr kennt das jetzt alles schon 30 Jahre. Wie ist denn das bei euch? Da müsst doch bei euch alles explodieren und tatsächlich das Geistliche nur noch vorwärts gehen. Na, bin ich ins Stotter gekommen und gesagt, nee, ist leider nicht so. Und ich denke, es hat mit dem zu tun, dass man sich an die geistliche Wahrheit gewöhnt und dass man die geistliche Wahrheit nicht verinnerlicht und dann stumpft man ab. Und aus dem Grund möchte ich heute etwas tun. Und zwar, ich möchte einfach nochmals die Grundsätze dieser Erlösung und was das für uns bedeutet als Menschen, die wir hier in dieser Welt leben. Ich möchte es vorab betonen. Jeder von uns muss ja seinen Lebensunterhalt fristen. Wir müssen arbeiten, wir müssen unsere Familie versorgen. Wir müssen für unsere Frauen, Kinder oder auch für die Männer bei den Frauen sorgen. Wir müssen vernünftig leben in dieser Welt. Wir sind keine Spinner, wir sind keine Mönche. Wisst ihr, das ist alles normal, aber wir selber sind nicht normal. Ist uns das klar? Ein Gläubiger ist nicht normal. im Sinne der Welt. Wenn ich mit meinem Kollegen geredet habe, ich habe zu einem mal gesagt, du bist wahrscheinlich ein besserer Mensch wie ich. Aber es gibt einen Unterschied. Ich habe die Erlösung, du hast sie nicht. Wisst ihr, und die Erlösung bewirkt etwas, dass innerlich etwas passiert, das uns vom normalen Durchschnittsbürger, auch vom Anständigen, auch vom Religiösen, auch von dem, der christlich ist, völlig unterscheidet. Hier in Taifingen gab es immer, das hat mich immer als Kind maßlos geärgert, wenn du irgendwo hingekommen bist, und da waren die Guides so dumm, die alten Taifinger. Man hat dich immer gefragt, wenn ich zum Friseur kam, junger Kerle, dann war die erste Frage, wem kannst du? Das heißt, wem gehörst du? Gell? Und ich habe dann gesagt, na, ich gehöre dem Delkerbeck. Dann war die Front klar. Da war klar, der gehörte die und die Bäckerei. Aha. Jetzt konnte ich mir schon ganz viel nicht mehr leisten. Weil jetzt war klar, wer ich bin. Jetzt hat er gewusst, wer ist meine Mutter, wer ist mein Vater, wer ist meine Oma, wer ist mein Opa. Gell, und da galten noch harte Gesetze, die heute ist ja alles im Vergleich zu meiner Jugend. Also mir hat man noch gesagt, was Sache ist und was man tut und nicht tut und wo ich einkaufe und nicht einkaufe und was ich überhaupt zu tun und zu lassen habe. Aber so ist geistlich auch. In dem Moment, wie ich geistlich praktisch fixiert bin, es ist klar, ich bin ein Gotteskind, ich gehöre mir Jesus, ich bin wieder geboren, dann ist klar, wo ich hingehöre. Und jetzt bin ich kein normaler Mensch mehr. In Johannes 15, 18 sagt die Bibel, und wenn man unnormal ist, müssen wir das jetzt erst mal gucken, was das heißt. 15, 18. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Da steht Phileo, also seelisch würde sie uns lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Also die Bibel sagt klipp und klar, wenn du selbst als normaler Mensch einem anderen sympathisch wärst, wenn du im Geschäft, deinem Chef der angenehme Arbeiter bist, der alles richtig macht, im Gegensatz zu den anderen, hasst sie dich trotzdem aus einem ganz einfachen Grund, weil du den Herrn Jesus hast. Das heißt, der Jesus ist der Unterschied. Und aus dem Grund bist du nicht normal. Du kannst alles machen, wie du willst. Du kriegst keine normale Reaktion von den Menschen, weil du zum Jesus gehörst. Sie mögen dich nicht. Du kannst alles sagen, nur nicht den Namen Jesus. Du kannst über Gott reden, diskutieren, alles, nur sag nicht den Namen Jesus. Da scheidet sich sofort die Geister. Und aus dem Grund sind wir in dem Sinn nicht normal. Jetzt sagt die Bibel aber etwas ganz Einfaches, dass man hier nicht in eine Spinnerei verfällt und in religiöse Umtriebe. In 1. Korinther 7, 29, sie sagt, die Zeit ist nur kurz bemessen. Der alte Schlachter hat in seiner Übersetzung 1905, 4 sogar was ganz Dramatisches übersetzt. Er hat gesagt, die Zeit ist zusammengeschmolzen. Und jetzt sagt er, so solle nun in der noch verbleibenden Frist, da meint er damit, bis der Herr Jesus wiederkommt, die, welche Frauen haben, seien, als hätten sie keine. Und die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Die kaufen, als besäßen sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie sie gar nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Ich aber will, dass ihr ohne Sorge seid. Das ist der Grund. Er sagt praktisch, du benimmst dich einfach völlig normal. Aber in dem vollen Bewusstsein, dass innerlich zwischen dir und dem Rest ein riesiger Unterschied ist. Wisst ihr, du kannst deine Umstände nicht manipulieren. Salomo sagte mal, nicht der Schnellste gewinnt das Rennen, nicht der Intelligenteste bekommt den besten Job, sondern er sagt klipp und klar, es hängt von den Umständen ab. Du kannst deine Umstände nicht ändern. Du hast vielleicht in der Vergangenheit Fehlentscheidungen gefällt, die hast du im Hals. Aber das heißt nicht, dass du Gott nicht dienen kannst, sondern du hast jetzt einfach eine Situation, wo du dich drauf einstellen musst und du musst jetzt lernen, mit dieser Welt, mit deiner Situation zurechtzukommen, in dem vollen Bewusstsein, du bist ein anderer Mensch wie der Rest. Wisst ihr, vielleicht ist es manchmal gar nicht falsch, wenn man das die anderen rüberbringt. Wenn man sagt, weißt du, ich habe nichts gegen dich und ich mag dich und ich komme mir mit dir auch gut aus. Und wenn ich jetzt Nein sage oder Dinge nicht mache oder nicht will, dann hat es mit dir nichts zu tun. Das hat nur mit mir zu tun. Das ist mein Gewissen. Mein Gewissen zwischen mir und Gott. Aber meine Wertschätzung dir gegenüber ist trotzdem da. Wisst ihr, wir sind manchmal plump, indem einfach der andere verbrellen, was gar nicht nötig ist. Ist gar nicht nötig. Du kannst das beste Verhältnis mit den Menschen haben, wenn es halt hart auf hart geht, musst du versuchen, ihnen das klar zu machen. Es hat nichts mit dir zu tun, sondern es geht hier ums Geistliche. Und 1. Johannes 2,15 sagt, Johannes, hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Das ist ganz wichtig. Diese Welt ist letztendlich das andere Metier. Wir sind Gottes Kinder, wir gehören nicht zu dieser Welt, wir dürfen sie nicht lieb haben, aber wir benutzen sie. Wisst ihr, was das heißt? Ich liebe mein Auto nicht, aber ich benutze es. Wo es keinen Kratzer hat, habe ich es geliebt. Seit es wieder Kratzer hat, liebe ich es wieder nicht mehr. Versteht ihr? Wenn jetzt Gott will, dass ich das Auto nicht mehr liebe, was macht er dann? Dann schickt er mir einen Kratzer. Wisst ihr, so einfach ist es. Das ist doch wunderbar, ich finde es schön. Aber um was mir ankommt, Geschwister, ich sage es einmal vorsichtig. Jeremia 51, Vers 17 sagt etwas. Und ich denke, das ist ein Gegenpol zu Epheser 1. Und zwar, in dem Spannungsfeld bewegen wir uns. Da werden alle Menschen zu Narren mit ihrem Wissen. Wisst ihr, es kommt nicht aufs Wissen an, nicht auf die Intelligenz, dass man noch mehr weiß und noch mehr und noch mehr. Sondern die Bibel sagt in Epheser 1, Vers 17, und ich denke, das ist der Schlüssel, und zwar der entscheidende Schlüssel, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Wisst ihr, Wissen, Intelligenz, Auffassungsvermögen, das ist alles wichtig, aber das geistlich Entscheidende passiert bei uns, weil wir nämlich nicht normal sind, nicht übers Gehirn, nicht über das Wissen, sondern über Offenbarung. Das heißt, das passiert durch das Wirken des Heiligen Geistes. Was die wenigsten wissen, wir haben äußere Augen. Aber die Bibel sagt klipp und klar, wir haben Herzensaugen. Wir haben ein Verständnis in unserem Gehirn, so mit der Intelligenz zu tun, mit der Auffassungsgabe und mit unserer Schulung. Aber wir haben auch ein inneres, die Bibel nennt es ein geistliches Verständnis. Das ist das innere Gehirn, wo der Mensch innerlich Dinge erfassen kann. Und das kann er, sobald Gott durch den Heiligen Geist das offenbart. Das ist der Unterschied zum anderen, nicht wiedergeborener. Nicht wiedergeborener kann das nicht. Er kann noch so fromm und religiös sein, christlich sein. Wenn er nicht wiedergeboren ist, hat er das Organ nicht, nämlich der gerettete Geist. Und dann kann er es nicht erkennen. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Zwischen diesen zwei Eckpfeilern lebt man. Jetzt ist natürlich so, wenn der Gläubige das einmal merkt, dass er nicht normal hier leben kann wie der Rest dieser Welt und dass er halt den Kampf des Glaubens hat und halt letztendlich doch ein Außenseiter sein wird. Das kann sogar die Ehe und die Kinder betreffen, das kann die Familie betreffen, das kann den Beruf betreffen, das kann selbst die Gemeinde betreffen. Dann fängt der Gläubige oft an zu resignieren. Aber da gibt es eine Bibelstelle, die hat mich immer gepackt. Man könnte sagen, das ist aber eine komische Bibelstelle. Ja, das ist sie. Prediger 9,4. Denn für jeden, der noch zu den Lebenden gehört oder Lebendigen, gibt es Hoffnung. Denn ein lebendiger Hund ist besser als ein toter Löwe. Wo ich in Stuttgart in den Ruhestand geschickt wurde, so muss man es ja nennen, der Vorruhestand, wir hatten da eine große, schöne Veranstaltung, gell, und ich habe denen Leute, wollte ihnen einfach was mitgeben. Dann habe ich auf die Einladung, wo ich die Leute eingeladen habe, habe ich ihnen draufgeschrieben, Prediger 9,4, und habe es ausgeschrieben. Ein lebender Hund ist besser wie ein toter Löwe. Dann sind meine Kollegen gekommen und sagen, ja, was meinst du damit? Dann wollte ich ihnen einfach sagen, wisst ihr, es ist doch besser, ich gehe in Vorruhestand und lebe, als ich schufte hier und kriege einen Herzinfarkt, bin dann tot. Also du kannst noch so hier an den Schalthebel sitzen, und das war ja wohl der Fall, und dann kippst du um, was hast du dann davon? Dann ist es besser, du bist jetzt ein ganz unbedeutender Mensch und bist aus dem Allem raus und du lebst. Und so ist es geistlich auch. Wisst ihr, wir brauchen nicht großes Bewegen, wir brauchen nicht verzweifeln, wir dürfen nur unser kleines geistliches Leben leben, und es ist besser, wenn wir so leben, als wenn wir hier so wie der König der Tiere, der Löwe in der Welt und überall und auch in der Gemeinde kann das sein, überall die Fäden zieht. Manchmal ist es so, das einfache Leben mit dem Herr Jesus, wenn man hier nur lebt, so lange ist Hoffnung, sagt er. Und damit ist nur wichtig, dass wir leben. Wisst ihr, das ist der entscheidende Punkt. Wir können jetzt über Religion reden, über geistliche Dinge, auch die tollsten Probleme wälzen. Ich sage euch eines, und das ist die Quintessenz, ich zeige es auch nachher kurz. Wenn jemand nicht wieder geboren ist, dann hat er das alles nicht. Dann ist der elendste aller Menschen. Und dann ist es besser, wenn er gar nicht fromm ist. Dann hat er von der Welt nichts, weil er ja nichts darf. Und gleichzeitig hat er aber auch vom Geistlichen nichts, weil er nämlich verloren ist. Versteht ihr? Und von daher gibt's halt in der Bibel und in der geistlichen Welt nur entweder oder. Das ist das Problem. Aber wenn ich das entweder oder akzeptiere und dem Herrn diene, dann hat es ungeheure, herrliche Vorteile, hat aber auch Nachteile weltlich. Ich bin halt kein normaler Mensch. Eine Kollegin hat einmal zu mir gesagt, ach, wisst ihr, Herr Kaufmann, damals, als Sie sich bekehrt haben, in der Anfangszeit, da war sie ja nicht normal. Ich war ja nicht normal. Die Bank hat uns Geld gegeben zum Essen und es war illegal, wenn man das nicht richtig verbraucht hat. Und ich konnte es nicht richtig verbrauchen, dann habe ich das Geld nicht mehr genommen. Und das war für die normalen Menschen völlig verrückt. Kassier hat zu mir gesagt, du, ich verstehe das ja von deinem Gewissen her, aber machen wir es doch einfach, dann nehme ich es für dich. Er hat immer gesagt, gib mir dein Geld. Versteht ihr, so ist der Mensch in sich. Und jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz zentralen Punkt. Ich lebe, ich habe den Herr Jesus, ich bin wiedergeboren, ich bin ein Gotteskind. Und damit ist alles anders. Im Endeffekt habe ich das bessere Los. Weil wenn ich sterbe und die Augen zumache, wache ich in der Gegenwart Jesu auf und bin im Himmel für alle Zeit. Ist das nicht herrlich? Die in der Welt, die können noch so viele Vorteile haben, das ist alles nur begrenzt. Wisst ihr, der reichste Mann muss am Schluss ein Lied singen. Kennt ihr das Lied? Das letzte Hemd hat keine Taschen. Seid ihr schon mal am Sarg gestanden? Man macht das ja heute schön, man beerdigt dich im Anzug. Früher hattest du ein Leichenhemd. Wenn du das siehst, da ist nichts mehr drin. Das ist leer. Wisst ihr, und wenn der schönste Mensch, ich gucke mir manchmal die Leute an, wisst ihr, mir gefällt das, die Leute angucken. Und manchmal denke ich, das ist doch ein schöner Mensch. Es gibt Menschen, die sind schön. Aber ich habe Menschen gekannt, die waren schön, aber dann wart schon mal 50 Jahre, jetzt haben die plötzlich auch Falten. Und dann sagt die Schwester zu uns, ich habe keine Falten mehr. Und ich denke, Mann, du musst mal in den Spiegel gucken. Wisst ihr, das sind so Dinge, es geht alles der Bach runter, versteht ihr? Es ist alles begrenzt. Und wenn ich jetzt in dieser begrenzten Zeit als Nicht-Normaler das einfach aushalte und es durchstehe, dann weiß ich, auf mich wartet eine Herrlichkeit. Aber ich habe hier schon die Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit hat mit dem Normalen zu tun. Ich möchte nochmal betonen, in 1. Mose 2,17 und in 1. Mose 3,1 sagt die Bibel klipp und klar, wenn du sündigst, wirst du sterben. Und als Adam und Eva gesündigt haben, was ganz wichtig ist, der Sündenfall ist nicht eingetreten, als Eva die Frucht nahm, sondern der Sündenfall ist eingetreten, als Adam die Frucht nahm. Und in dem Moment sagt die Bibel, in Adam sterben alle. Und als Adam und Eva gestorben sind, ist was ganz einfaches passiert. Die Bibel sagt, da kam die Sünde in das Leben der Menschen hinein. Und die Folge der Sünde, das steht in Römer 6,23, ist der Tod, der geistliche Tod. Und in dem Moment sind die geistlich gestorben. Und zwar, die sind ja nicht organisch gestorben. Das war nur Folge. Das ist eine Zeit später passiert. Die sind innerlich, geistlich gestorben. Und durch den geistlichen Tod kam der körperliche Tod. Und jetzt ist es einfach so, jedes Kind, das gezeugt wird, wird ja vom Mann gezeugt. Und die Bibel sagt, in Adam starben alle. Das heißt, über den Mann wird die Sünde weitergegeben. Das heißt, Adam hat dann Kinder gehabt und jedes von den Kindern hatte in sich den geistlichen Tod. Und das bringt Frommer genauso, weil du die Wiedergeburt nicht vererben kannst. Das heißt, in deine Gene ist keine Wiedergeburt drin. Die Wiedergeburt ist im Geist, die ist innerlich, aber nicht in den Genen, im Körper. Aus dem Grund wird jedes Kind einer frommen Familie als Sünder geboren und geht verloren, wenn es sich nicht bekehrt. Wisst ihr, diese geistliche, todische Realität, die ist dauernd gegenwärtig. Und wenn er jetzt Epheser 2 ansieht, die ersten drei Verse, dort heißt es, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden. Das ist bei jedem der Fall. Bei jedem. In denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt. Das heißt, die ganze Welt dreht sich um das. Gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, dem wir den Willen des Fleisches unter Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Sagt die Bibel, dieser geistliche Tod wirkt einfach bei jedem. Tod in Sünde. Dann sagt die Bibel, Johannes 6, 44, der Vater zieht zum Sohn, sonst kann man sich nicht bekehren. Wisst ihr, bei jedem von uns ist Folgendes passiert. Gott hat gesehen, dass hier wohl ein Herz ist, das bereit wäre oder einfach Sehnsucht hat, anders zu sein oder irgendwo kämpft. Und dann hat er angefangen, mit dem Heiligen Geist an uns zu wirken. Das ist bei jedem passiert. Das ist eine Erweckung. Und in dem Moment kommt der Befehl Jesu, und das ist die erste Predigt Jesu, zeitlich kann man relativ leicht feststellen, die erste Predigt, die der Herr Jesus gehalten hat. Und er sagt dann dem, der Tod ist in Sünde, und wo der Heilige Geist am Herzen wirkt, gibt ihm einen Befehl. Markus 1,15, der B-Teil, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Er gibt ihm einfach den Befehl, tu Buße. Und in Apostelgeschichte 17,30 heißt es, dass Gott allen Menschen befiehlt, allen Buße zu tun. Wisst ihr, und jetzt sehen wir was ganz Einfaches. Das ist der Normalzustand. Du kannst einen Nicht-Bekehrten nicht überreden. Du kannst deinen Mann, deine Frau, deine Kinder, deine Arbeitskollegen, deine Eltern, deine Onkel, deine Tante, deine ganze Verwandtschaft, du kannst sie nicht überreden. Die Bibel sagt klipp und klar, du kannst nur beten und sagen, Herr, bitte wirk durch den Heiligen Geist in diesem Herzen. Und wenn er dann durch den Heiligen Geist in diesem Herzen wirkt, dann kannst du Zeugnis geben. Wisst ihr, wir machen den Fehler, dass wir alle Leute nehmen und ihre die Ohren voll redet vom Evangelium. Das ist oft völlig falsch. Du musst warten, ob der Herr anzeigt. Jetzt musst du reden. So lehrt die Bibel. Sie sagt, du sollst mit Weisheit wandeln gegenüber denen, die draußen sind. Du sollst gucken, ob es jetzt dran ist. Wenn das dran ist, dann kommt die Apostelgeschichte 26, 18, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht. Wer öffnet die Augen? Er sagt, durch den Dienst des Paulus, Vers 17. Das ist der Grund, warum du Leute zum Beispiel evangelistische Schriften geben sollst. Zum Beispiel Jesus, unser Schicksal. Warum du sie in die Versammlung der Heiligen bringen sollst, dass sie das Evangelium hören. Dann kann ihnen Gott durch das die Augen öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht. Aber das müssen sie tun. Wisst ihr, das ist ganz einfach. Gott gibt den Befehl, tu Buße und Glaube. Weißt du, Buße? Oh, die Katholiken haben hier Dinge gedreht. Du glaubst, heute Buße ist, wenn du eine Strafe hast, wenn es dir ganz elend ist, weil du was getan hast und es ist dir so leid und du vergisst Tränen. Du glaubst, Buße. Das hat mit Buße nicht einmal das Geringste zu tun. Buße ist ein griechisches Wort, das ist so einfach. Und eigentlich müsstest du, wenn die Bibel nochmals rausgibst, müsstest du Buße ersetzen. Buße bedeutet, Meta heißt mit. Das ist ganz einfach, mit. Metanoia ist Buße. Meta heißt mit, Nus ist die Gesinnung. Das heißt, Buße bedeutet ganz einfach, Gott sagt etwas. Jetzt gehst du mit deiner Einstellung, mit deiner Gesinnung hin, mit. Du gehst mit ihm und gibst ihm einfach uneingeschränkt Recht. Das ist Buße. Also ich sage ganz einfach, wenn Gott sagt, du bist ein Sünder, sage ich, ja, ich bin ein Sünder. Du kannst nichts tun. Ja, du hast recht, ich kann nichts tun. Du wirst in die Hölle fahren. Ja, ich werde in die Hölle fahren. Wisst ihr, wenn da jemand zustimmt, das ist Buße. Ob das mit Gefühlen, mit Reue, mit allem Möglichen verbunden wird, ist völlig egal. Die Bibel sagt klipp und klar, nach meiner Umkehr empfand ich Reue. Oft erst danach, nicht vorher. Wisst ihr, Buße heißt einfach Gott zustimmen. Jetzt sagt er hier, in dem Moment, wie die Botschaft dich trifft, wie das Wort Gottes dich trifft oder Verkündigung, dann kommt der Befehl Jesu, tu Buße, das heißt, gib mir in allem Recht. Und jetzt sagt er, jetzt musst du dich von der Herrschaft des Teufels, wo der Teufel überall das Sagen hat, wegbekehren. Bekehren ist ein Wort, das heißt einfach wegwenden. Der alte General von Fieberen, der war nicht ohne, der war ja General und der hat den Leuten das erklärt, seine Soldaten. Das war ganz einfach. Der hat zu ihnen gesagt, Bekehrung heißt stillgestanden, kehrt um, marsch. Also er hat ganz einfach gesagt, du stoppst, gibst Gott recht und dann drehst dich weg von der Sünde, fertig. Für Soldaten leicht zu erklären. und sagt, dann kommt Vergebung der Sünde, du empfängst Vergebung der Sünde und du drehst dich vom Teufel zu einem Einflussbereich weg, empfängst Vergebung der Sünde und jetzt glaubst du und jetzt bist du Gottes Kind, jetzt bist du anders. Und die Bibel sagt, Römer 8, Vers 9, das ist wichtig, dass wir das verstehen, was hier bei uns passiert. Sie sagt was ganz Einfaches. Der Geist ist ja tot in Sünde vom Sündenfall her. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot, wir müssen sterben, um der Sünde willen, der Geist, das innere Leben, aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. In meinem Geist ist das Leben drin. Wisst ihr, und damit sagt die Bibel klipp und klar, warum bin ich unnormal? Ich bin unnormal, weil ich äußerlich bin wie mein Nachbar. Ich bin ein sterblicher Mensch, ich habe das gleiche Problem. Ich kriege Krankheit, ich kriege einen Schnupfer, ich muss essen, ich muss trinken, ich habe einen Stoffwechsel. Aber innerlich bin ich völlig anders wie der. Ich habe einen Geist, der lebt. In mir wohnt der Heilige Geist und in ihm nicht. Geistlich bin ich normal und er ist unnormal. Menschlich bin ich unnormal und er ist normal. Wisst ihr, das ist einfach so. Es passiert. Und die Bibel sagt, Epheser 2, Vers 8, ist ganz wichtig. Sie sagt, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Wisst ihr, wenn die Leute sagen, ich bin ins Evangelium hineingewachsen, sei Unsinn. Wisst ihr, das gibt es nicht, sondern das ist immer das Gleiche. Das kann zwar langsam gehen, dass man denkt, man sei hineingewachsen, aber irgendwann tust du Buße, irgendwann gibst du Gott Recht. Und irgendwann nimmst du, vielleicht merkst du es nicht einmal richtig, dass du es tust. Das ist schon Louis Vogel so gegangen. Er sagt, ich war schon lange bekehrt und habe gar nicht gemerkt, wann ich ihn angenommen habe. Dass du den Herr Jesus annimmst, seine Erlösung annimmst, es ist immer so. Er hat alles getan. Er hat ein vollkommenes Opfer geschaffen durch sein Blut. Ich konnte nichts dazu tun. Und das ist, ich habe es einmal jungen Leuten erklären müssen, das ist wie ein Paket im Himmel. Sobald du den Herr Jesus aufnimmst, ich habe zum Beispiel, wo ich mich bekehrt habe, habe ich zum Herrn geschrien, rette mich. Und habe einfach seine Erlösung angenommen. Und in dem Moment gibt er dir den Geist der Sohnschaft, der Heilige Geist. Wäscht dich mit seinem Blut und dann passieren wunderbare Dinge, die kann man nicht erklären. Die fühlst du auch nicht. Das ist ganz wichtig, man fühlt sie nicht. Aber das passiert in derselben Sekunde, Kolosser 1, 13. Und das ist der Grund, warum wir anders sind. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Da steht bei errettet nicht, errettet, um in den Himmel zu kommen, sondern steht errettet, dass die Finsternis keine Macht mehr über mich hat. Da gibt es zwei Worte. Das heißt, der Teufel kann mir nichts mehr tun. Er kann mich nicht mehr quälen. Ich bin aus seinem Einflussbereich raus. Und jetzt sagt er, er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünde. Wisst ihr, mit der Vergebung der Sünde passiert was Ungeheures. Ich werde sofort aus dem Herrschaftsbereich des Teufels herausgerissen. Ich gehöre sofort nicht mehr zu dieser Welt. Ich gehöre sofort zum Herr Jesus. Ich bin ein Gotteskind. Und Epheser 1, 13 sagt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet. In dem Moment, wie ich den Herr Jesus im Glauben aufnehme, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der Heilige Geist kommt in mich hinein, ich werde versiegelt. Jetzt erklärt die Bibel, der das Unterpfand unseres Erbes ist. Unterpfand ist ein Bankausdruck, der heißt erste Rate, Arabon. Das heißt, ich habe jetzt ein Pfand in mir. Was ist ein Pfand? Ein Pfand ist etwas, wenn du das hergibst, kriegst du was anderes dafür. Das heißt, das Pfand ist in mir. Wenn ich jetzt sterbe, und der Heilige Geist ist in mir, dann ist das Pfand, die Eintrittskarte zum Himmel. Jeder, wo das Pfand hat, wacht auf in der Gegenwart Jesu und ist im Himmel, im Vorhimmel, um dann alle Zeit im Himmel zu sein. Und in beiden Orten wischt Gott uns die Tränen ab. Das heißt, das ist das Pfand. Aber die Bibel sagt, dieses Arabon hat nur eine weitere Wirkung. Das ist auch das Pfand für alles, was der Jesus uns erworben hat. Das heißt, ich habe was in mir. Ich habe nichts dafür getan. Ich habe es geschenkt bekommen. Und durch dieses Geschenk weiß ich, dass wenn ich sterbe, dass ich im Himmel bin. Ich habe jahrelang nie geglaubt, dass man denken kann, man könnte sterben. Bis ich dann das erste Mal erlebt habe, dass ich gedacht habe, ich muss sterben. Dann hatte ich eine Nierenoperation, Nierensteine, zweite Narkose, erste oder zweite, weiß gar nicht mehr. Schon am Rand ganz kritisch. Da hatte ich fast einen tödlichen Unfall, weil ich habe jetzt schon etliche Erlebnisse gehabt, wo du denken kannst, ja, du hättest auch tot sein können. Und es ist ganz einfach. Wenn jemand stirbt als Gläubiger, dann wacht er in der Gegenwart Jesu auf. Er ist gar nicht tot. Er wacht im geistlichen Leben auf. Und das ist der Unterschied. Wenn mein Nachbar stirbt, er wacht im geistlichen Tod auf. Er hat kein Leben. Er wird in die Hölle kommen. Wissen, das ist der große Unterschied. Und 1. Korinther 12, 13 erklärt dann wieder, was hier passiert ist. Wissen, jetzt kommt das Entscheidende. Wir denken immer und vergleichen uns mit den normalen Menschen, ohne uns bewusst zu sein, dass bei uns das alles anders ist. Ich bin in einem Geist zu einem Leib getauft. Das steht nämlich in 1. Korinther 12, 13. Ich wurde bei der Wiedergeburt nicht nur aus dem Reich des Teufels herausgerissen, ich wurde in den Leib Christi hineingetauft. Das ist die Geistestaufe. Jeder Wiedergeborene ist geistgetauft. Darum sagt Paulus bei den Korinther, die ja lumpig waren, alle. Das heißt, jeder Gläubige ist geistgetauft, nämlich in den Leib Christi hineingefügt. Und jeder Gläubige hat das Pfand, dass wenn er stirbt, dass er im Himmel ist. Jeder Gläubige hat das Pfand, dass die ganze Erlösung ihm gehört, das Gott für ihn vorgesehen hat. Jeder Gläubige gehört nicht mehr zu dieser Welt, er gehört jetzt zu einer anderen Welt. Jetzt kommt etwas, das fühlst du gleich gar nicht. Aber das ist von letzter Bedeutung. Epheser 2, Vers 6. Das ist eine Bibelstelle, die muss man auswendig kennen. Und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Ist dir klar? Wenn ich das meinem Nachbar oder meinem Kollegen sage, sagt er, jetzt spinnt er wieder. Wenn er sagt, was ist denn bei dir anders? Warum bist du anders wie wir? Dann sage ich, weil ein Teil von mir, den du nicht siehst, ich bin die ganze Zeit direkt mit dem Himmel verbunden. Sag ja, du spinnst. Das ist aber so. Ich bin durch den Heiligen Geist die ganze Zeit mit dem Himmel, mit dem Herr Jesus verbunden. Ich bin in die himmlischen Orte versetzt, nicht mit dem Körper, der ist hier. Wisst ihr, der musste heute Morgen duschen. Der musste heute Morgen geföhnt werden. Der musste heute Morgen Frühstück haben. Der musste normal sein. Aber mein innerer Mensch war die ganze Zeit, auch solange ich geschlafen habe, mit den himmlischen Orten direkt verbunden. Und das ist der Grund, warum ich anders bin. Ich kann meinem Kollegen sagen, ich bin unnormal, wenn ein Teil von mir schon im Himmel oben ist. Kannst du einem Ungläubigen nicht sagen, der sagt dann, du spinnst. Und jetzt sagt die Bibel, und das hat eine Wirkung. Das hat eine Wirkung, diese Erlösung hat eine ungeheure Wirkung. Und zwar, einmal sagt der Kolosser 3, Vers 1 und folgende, ich soll das suchen, was droben ist. Ja, was ist droben? Mein geistliches Leben ist oben. Wisst ihr, ich lebe in dieser Welt, ich muss völlig normal sein. Ich kann jetzt nicht sagen, manche machen das, ich habe mal einen jungen Kerl bei uns im K5 erwischt, da war Schule, dann latscht er auf der Straße rum. Dann haben wir ihn angesprochen und gesagt, sag mal, du musst doch in der Schule sein. Dann lächelt er mich an und sagt, ich habe Heilsgewissheit. Versteht ihr, das geht nicht. Das geht gar nicht. Und ich habe Leute im Reich Gottes, die wieder geboren sind, die gerettet sind, jetzt schaffen die nichts mehr. Aber das geht nicht. Ich habe vor einer Zeit zu jemandem gesagt, zu Deutsch, du bist ein fauler Hund. Wisst ihr, es ist ganz einfach so. Du lebst in dieser Welt anständig und normal. Aber der eine, der ist so, hat dann seinen Job verloren. Ich habe dann auch mitgekriegt, warum er ihn verloren hat. Weil er statt der Kundin zu beraten, 2 Stunden mit ihr im Besprechungszimmer über ihre Probleme geweint hat. Entschuldigung. Das mag zwar gut gemeint sein, das kann er machen, wenn er daheim ist. Das kann er machen privat, aber nicht im Geschäft. Wisst ihr, wir leben in dieser Welt völlig normal und anständig. Und ein Gläubiger ist der beste Angestellte, ein Gläubiger ist der beste Bürger eines Staates, bis zu dem Punkt, wo etwas kommt, das gegen das Evangelium geht. Dann ist der Gehorsam gegen Gott wichtiger wie der Gehorsam gegen die Menschen. Aber er ist normal. Aber dieser normale Mensch hat etwas, er hat einen direkten Zugang zu der himmlischen Welt. Aber diese himmlische Welt spielt sich innerlich ab. Wisst ihr, ich mache nicht was, Branham hat ein Bild von sich, ich weiß nicht, ob er es gemacht hat, hat ein Bild von ihm veröffentlicht, wo er einen Heiligen Schrei hat. Also Entschuldigung, da hört der Spaß auf. Das ist einfach so, wir sind normale Menschen, aber innerlich sind wir völlig anders. Und jetzt sagt Hebräer 10, 19, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg, durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, Da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und dem Leib, gewaschen mit reinem Wasser. Wisst ihr, ich möchte euch das vorstellen, ich bin manchmal fast schon fassungslos. Jetzt mache ich meine Augen zu und sage, Herr Jesus, wisst ihr, was dann passiert? Ist unfassbar. Durch den Heiligen Geist, der durch den Geist der Sohnschaft in mir ist, passiert etwas. Jetzt geht mein Geist, geht durch den Heiligen Geist, durch alle Himmel hindurch, geht bis ins innerste Heiligtum, im dritten Himmel, dort ist es nämlich, das Heiligtum, in die Stiftshütte und steht vorm Sühnedeckel der Stiftshütte direkt vorm Angesicht Jesu. Unfassbar. Passiert jedes Mal, wenn ich sage, Herr Jesus. Woher weiß ich das? Aus der Schrift. Ich fühle das nicht. Wenn ich das aber kann, bin ich ein völlig anderer Mensch wie der, wo ungläubig ist. Wenn der in Nöte ist, der hat keine Chance. Ich kann schreien, Herr Jesus, und derselbe Sekunde stehe ich vor meinem Gesicht Jesu. Und jetzt kann der Herr sofort eingreifen. Da ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Jetzt geht die Bibel so weit, dass sie sagt in Epheser 2, Vers 10, du brauchst dich auch jetzt nicht verbiegen, dass du gute Werke tust. Er sagt, alle Werke, die du tun sollst, sind seit Grundlegung der Welt in dem Paket schon enthalten. Das hat er für dich gemacht und die sind in dir drin. Wenn du jetzt mit dem Herr Jesus lebst, im Geist wandelst, ganz normal bist, dann fängst du automatisch an, die Werke zu tun. Du brauchst keinen Stress haben, keinen Druck. Du kannst völlig gelöst sein. Du musst nur dem Herr Jesus ganz einfach dienen und er wird automatisch die Werke auslösen. Und du musst auch nur die Werke tun, die er auslöst. Die anderen brauchst du nicht tun. Wisst ihr, kommt dann der Teufel und setzt dich unter Druck. Ja, hier hast du versagt, das kannst du nicht und so. Ist falsch. Ich werde genau die Werke tun, die er vorbereitet hat. Nur muss ich im Geiste wandeln. Und in 1. Petrus 1,3 erklärt die Bibel, dass das wie ein Bauwerk ist. Ich sage immer, das ist ein Hochhaus. Das ist ein geistliches Hochhaus. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwirklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Das ist dieses vollkommene Opfer. Jetzt erklärt er, wie das wirksam wird. Wie kommen jetzt die geistlichen Kräfte aus dem innersten Heiligtum in mich hinein, in das Paket, das ist der Empfänger. Ich habe einen Empfänger in mir, ein Paket. Jetzt erklärt er's. Die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Und dann erklärt er, wie das geht. Und zwar, er sagt dann, das hat mit der Bewährung des Glaubens zu tun, dass ich bewährt werde. Und im 2. Petrus 1, 3 erklärt er, wie das geht. Da sagt er zuerst, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und Wandel in Gottesfurcht dient. Das ist alles drin in mir. Er sagt, durch die Vollerkenntnis dessen, der euch berufen hat. Also, wisst ihr, jetzt kommt der Unterschied. Ich darf nicht menschlich denken. Wisst ihr, der Teufel sagt dir immer, wer bist denn du? Du kannst doch dem nicht das Wasser reichen. Du kannst doch das nicht, du kannst doch jenes nicht. Du hast doch nicht diese Erkenntnis, du kannst doch diese Sprache nicht. Du bist doch nicht so gescheit wie der und der ist doch viel hingegebener wie du und so. So redet der Teufel. Die Bibel sagt was völlig anderes. Sie sagt, du hast göttliche Kraft in dir, die dich befähigt, alles, was du tun musst, zu tun. Ist euch das klar? Ich kann alles tun, wenn ich will. Jetzt erklärt er, jetzt gehst du einfach hin, über die große und kostbare Verheißung, Vers 4, also das ist dieses Pfand. Jede Verheißung ist ein Pfand. Ich darf es nur dem Herr Jesus bringen, dann löst er es ein. Jetzt sagt er, jetzt kannst du eifrig sein, kannst Glaube darlegen, Tugend, Erkenntnis, Selbstbeherrschung, standhaftes Ausharren, Gottesfurcht, Bruderliebe, Liebe. Du kannst jetzt alles tun, du kannst alles machen, sobald du glaubst, dass er alles getan hat. Aber jetzt kommt das Problem. Wir sind Menschen, wir erwarten immer, dass etwas passiert. Wenn ich mit Leuten rede, die die Heilsgewissheit verlieren oder nicht haben, die erwartet immer das, was passiert. Wenn ich ihnen sage, ich frage dich, hast du den Herr Jesus aufgenommen? Ja. Hast du ihn aufgenommen? Ja. Hast du Vergebung der Sünde? Ja. Aber ich glaube nicht, dass ich wieder geboren bin. Dann sage ich, Entschuldigung, wenn du den Herr Jesus aufgenommen hast, wenn du deine Sünde hast von ihm abwaschen lassen, dann bist du wieder geboren. Das ist ein Paket, da ist alles drin. Und die Bibel sagt, 2. Korinther 5,7, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir leben nicht im Schauen, nicht im Gefühl, sondern im Glauben. Alles, was ich geistlich weiß, weiß ich aus der Schrift, sonst gar nichts. Darum ist die Bibel so wichtig. Da nehme ich die ganze Information her und jetzt stelle ich mich einfach drauf. Wisst ihr, ich fühle nicht, dass jetzt, solange ich predige, mein Geist mit dem Herr Jesus direkt verbunden ist. Spüre ich nicht. Ich spüre nicht, dass in mir ein Paket ist, wo meine Berufung, die jetzt gerade wirkt bei der Verkündigung, dass die übernatürlich durch das Paket von ihm ausgelöst wird. Spüre ich doch nicht. Ich spüre doch nicht, dass ich Werke in mir habe, wenn ich vielleicht heute Werk tue, ich weiß nicht, ob ich eins tue, dass das dann von ihm ausgelöst wird über mein innerer Mensch. Spüre ich doch nicht. Wisst ihr, wenn ich auf dem Sterbebett liege, dann muss ich einfach glauben wie ein kleines Kind, weil ich das Pfand in mir habe, wenn ich die Augen zumache, wache ich in der Ewigkeit bei meinem Jesus auf. Man hat einmal einen der großen Erweckungsprediger, ich weiß nicht, ob es Völkening war oder Grumacher, hat mir gefragt, hast du Freudigkeit zu sterben? Hat er gesagt, nein. Der war ehrlich. Er sagt, aber ich weiß, wo ich aufwache. Das ist der entscheidende Punkt. Und ich kann noch so schlimme Situationen haben. Wisst ihr, der Teufel redet dir immer ein und mir auch. Die Situation ist das, was alles bestimmt. Deine Situation bestimmt, wie Gott mit dir umgeht. Deine Situation, dein Versager. Oder wenn du jetzt viel kaputt gemacht hast in der Vergangenheit, dann kannst du Gott nicht mehr dienen. Das ist alles Unsinn. Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Du kannst das katastrophalste Leben geführt haben, wenn du zu meinem Jesus gehst, sein Blut in Anspruch nicht, dich völlig reinigen lässt und beginnst ihm neu zu dienen, dann ist ein neues Blatt da, das ist weiß. Dann kannst du Gott dienen, wie wenn nie was gewesen wäre. Die Umstände spielen noch in dein Leben rein, aber die können dich nicht mehr hindern. Und das kommt durch das Paket und darum bin ich kein normaler Mensch. Ich kann vollkommen vorwärts gehen in der größten Katastrophe, wo jeder andere zerbrechen würde, weil ich den Geist der Sohnschaft habe, weil der Herr Jesus in mir ist und weil alles anders ist. Und weil dieses ganze Paket wirksam ist, auch bei mir. Wisst ihr, wenn ihr 1. Mose 27, 22 lest in Ruhe, dann stellt ihr einfach fest, was mein Gefühl wert ist. Isaac fühlte Esau. Warum hat er ihn gefühlt? Pelzige, ich habe auch so einen Pelz. Also einfach haarige Arme. Jakob hatte keine haarige Arme. Da sagt er, die haarige Arme, das ist ganz sicher mein Sohn Esau. In Wirklichkeit war der Jakob, und der heißt ja Verserhalter, Betrüger, der Fell um seine Arme gelegt hat, dass er Haare spürt. Und dann sagt Isaac was Hochinteressantes. Er sagt praktisch, mein Gefühl, ich fühle Esau, ich sage es in meinen Worten, aber die Stimme ist die Stimme Jakobs. Und genauso ist die Stimme, das Wort Gottes, sagt dir, was Wahrheit ist, und dein Gefühl ist ein Lügner. Geh nie nach deinem Gefühl. Wisst ihr, wenn ich nach meinem Gefühl gehe würde, hätte ich heute Morgen nicht verkündigt. Ist euch das klar? Wenn du nach deinem Gefühl gehst, dann wirst du dich gehen lassen. Ah, oh, wie geht's mir schlecht. Jetzt müsste jeder Verständnis haben, dass ich jetzt meine Ruhe brauche. Und überhaupt, wie schön wäre es, wenn ich auf dem Sofa wäre. Kennt ihr das? Zeitweise eines meiner Hauptgefühle gewesen, der Sofa. Irgendwann muss ich sagen, Sofa, du bist nur 1. Korinther 7, 31. Benutze ihn, als gebrauchtest du ihn gar nicht. Wenn du jetzt gerade müde bist, dann knallst du auf das Sofa, aber dann geht's weiter. Steh auf, das ist das, was Gott will. Mit diesem Paket, das in mir ist. Wisst ihr, wenn das in mir ist und wenn ich den Geist des Glaubens habe, darum kann ich alles, was die Bibel sagt, im Glauben nehmen und sofort tun. Und das ist der Unterschied zum Ungläubigen. Und das ist das, was uns von dem vollkommenen Opfer, das in Hebräer 10, 10 und 14 hersteht, fähig macht, die gesamte Erlösung auszuleben. Ich habe es immer theoretisch gemacht, aber jetzt habe ich es ein paar Mal wirklich ganz radikal praktisch gemacht, bei Dingen, wo ich gar nicht auf die Idee gekommen wäre, dass ich es da bete. Ich habe gesagt, wenn das wirklich stimmt, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, Römer 6, 6, und ich mich dafür halte, Römer 6, 11, dann muss es wirken. Dann habe ich angefangen bei Dingen, weil ich gar nicht auf die Idee komme, weil ich plötzlich gesagt, Herr, ich bin mit dir gekreuzigt. Das waren Dinge, die ich gar nicht lassen wollte. Versteht ihr? Dann wollte ich mal sehen, obwohl ich es innerlich will, wenn ich mich für mit Christus gekreuzigt halte, ob sogar mein Wille gebrochen wird. Ich bin baff, der wird gebrochen. Der Wille ging weg. Der Wunsch ging weg. Ist brutal. Und damit siehst du, dass die Erlösung stimmt, dass sie in dir ist. Und jetzt sagt die Bibel, wenn du jetzt im Geiste wandelst, dich um diese geistlichen Dinge drehst, dein innerer Mensch, wisst ihr, Ich kann nicht zu meinem Kollegen sagen, wenn ein Problem kommt in der Bank, wo ich 43 Jahre gearbeitet habe, Entschuldigung, ich muss geschwind weg. Ja, wo musst du hin? Ich muss in den Keller zum Beten. Da komme ich rauf und bring dir, was die Erlösung mir gesagt hat, was der Herr mir durch die Erlösung beigebracht hat. Dann haben wir die Lösung. Das ist ein Quatsch. Dann halte ich für einen Idioten. Entschuldigung, aber das ist halt so. Übrigens, Idiot, das heißt nur Laie, griechisch. Gell? Also von daher. Dann gehst du einfach hin, innerlich, und schreist. Und das kannst du, weil der Geist in dir ist und du direkt die Verbindung zum Jesus. Du schreist innerlich, Herr, hilf mir. Ich habe es erlebt. Innerhalb von einer Sekunde kam die Erleuchtung. Da hat der andere keine Chance mehr. Da ging es um Sünde. Ich habe mich nicht versündigt. Und der andere, die Lösung war so perfekt, der konnte nicht mal böse mit mir sein. Der hat mich zur Sünde aufgefordert. Öffentlich, mein Chef. Ich habe nicht gesündigt. Ein Schrei und sofort kam die Erleuchtung innerhalb von einer Sekunde. Wisst ihr, das ist der Unterschied von mir und einem anderen Menschen. Ich bin anders. Wisst ihr, und wir müssen die Leute auch sagen, wir sind anders. Römer 8 sagt, wir haben keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Ich kann die Leute sagen, ich komme nicht in die Hölle, ich komme in den Himmel. Ist gar keine Frage. Und ich wandle im Geist. Und je mehr ich im Geist wandle, je mehr wirkt es. Galater 5, 16 sagt, wenn du im Geist wandelst, wirst du diese ganze Sünde gar nicht begehen. 2. Korinther 5, 15 sagt, wir leben in ihm. Es kommt nie von uns. Wisst ihr, das ist das, wo ich mich immer dran gewöhnen muss. Die Welt hat mir gesagt, Herr Kaufmann, wenn Sie jetzt diese Prüfung haben, ich habe mal eine Prüfung gemacht, da hatte ich im Kreditgeschäft einen Einser, dann habe ich eine Kompetenz gekriegt ohne Prüfung. Wunderbar. Jetzt denke ich, wenn ich im geistlichen Bereich auch so bin, wie wenn ich einen Einser hätte, dann gibt mir Gott hier was. Gott gibt mir das, weil er will. Er gibt mir das, weil er ein Paket in mich hineingelegt hat. Und da spielt es keine so große Rolle, ob ich das mir jetzt, sagen wir mal, verdient habe. Weil ich brauche es gar nicht verdienen, ich kriege es geschenkt. Und das muss man sich zuerst angewöhnen. Es ist alles da, als Geschenk. Und ich kann es ausleben. Und wenn es mir dreckig geht, dann gehe ich einfach zu ihm und sage, Herr, vergib mir. Wisst ihr, was dann passiert? Jetzt kommt der Teufel und sagt, er vergibt dir zwar, aber jetzt wirkt das Paket nicht. Jetzt musst du auf die Strafbank. Jetzt musst du dich bewähren. Jetzt musst du welchen hier brüten. Macht er aber nicht. Sonst wirkt sofort in derselben Sekunde. Versteht ihr? Sofort. Ist brutal. Galater 2,20. Nicht ich, Christus steht dort. Das müsste jeder Gläubige sich ganz dick auf den Schreibtisch, auf einem Zettel draufschreiben. Nicht ich, Christus. Ist er? Kolosser 1,22 sagt dann, unser Wille spielt schon eine Rolle, gell? Die Lehre, dass der Mensch einen unfreien Wille hat, ist eigentlich Quatsch. Der Mensch hat nicht einen Wille, der das Gleiche tun kann wie ein Wiedergeborener. Und der Mensch hat nicht den Wille, dass er Gott sucht, das stimmt alles. Aber der Mensch hat trotzdem einen freien Wille. Er kann sich bekehren, wenn er will. Er kann sich erst bekehren, wenn der Heilige Geist am Herzen wirkt. Er kann Gott dienen, wenn er will. Wenn er aber nicht will, braucht er nicht. Kolosser 1,22 sagt, in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, das hat der Jesus getan, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Durch was wird das passiert, das Unverklagbare? Durch ihn, durch sein Opfer. Jetzt erklärt er was. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt, euch nicht abbringen lasst. Das heißt, es wird nur, wenn ich bleibe. Ich muss stur drauf vertrauen, stur im Glauben das annehmen. Wenn ich das aufgebe, dann bin ich sofort nicht mehr heilig, nicht mehr tadellos, nicht mehr unverklagbar. Das ist mein Wille. Ich muss es wollen. Wenn ich es will und das will, was die Bibel sagt, und mich da im Glauben draufstelle, durch den Geist des Glaubens, dann wirkt es sofort. Epheser 1,17 haben wir vorher gelesen. Er sagt, du brauchst Erleuchtung. Und dann sagt er, wenn du im Glauben zustimmst, dann wird das ausgelöst. Ich lese uns mal die Stelle. Das ist eine Stelle, wo ich habe sie 30 Jahre ich verstande, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Vollerkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes im Himmel ist. So lesen wir die Stelle. Das haben wir die 30 Jahre lang beigebracht. Wisst ihr, was da steht? Und das ist brutal im höchsten Sinn des Wortes. Was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Wo ist die Herrlichkeit? In mir drin, in dem Paket. Das ist der Unterschied. Das ist diese Verbindung ins innerste Heiligtum. Das ist der Geist der Sohnschaft, der in mir ist, der das ganze Paket mitgebracht hat. Und sobald ich jetzt im Glaube dem allem zustimme, was die Bibel sagt, fängt das Paket an. Das ist wie wenn du ein Paket mit der Post kriegst. Sobald du im Glaube zustimmst, schneidest du die Schnur durch, reißt das Papier weg, die Verpackung, reißt die Schachtel auf und nimmst das, was drin ist, für dich in Anspruch und kannst es sofort benutzen. Aber genauso wie bei einem Paket, bei einem Geschenk, wenn es ein technisches Gerät ist, musst du nur die Beschreibung lesen. Und so musst du geistlich nur die Beschreibung lesen. Wisst ihr, manchmal wissen wir, wie es ist, dann wissen wir nicht, wie man es anwendet. Aber da steht klipp und klar, wenn du glaubst, das steht nämlich im nächsten Vers, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung hinein in uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht, seiner Stärke, da kommen gewaltige Kraftwirkungen. Da steht übrigens ein ganz brutales Wort, Kontrolle. Ich kann mich kontrollieren. Ich bin kein Sklave der Sünde mehr. Und sagt, das passiert, sobald du glaubst, dass das Paket in dir ist, sobald du glaubst, dass du mit Christus gekreuzigt bist, sobald du glaubst, dass keiner zu Schande wird, der Gottes hat, sobald du glaubst, egal was du für Fehler gemacht hast, das Blut Jesu macht alles so gut, dass du sofort wieder Gott dienen kannst. Sobald du das alles glaubst, aufstehst und Gott Recht gibst, das ist nämlich Buße, Gott Recht geben, kannst du sofort wieder vorwärts gehen und Gott wird mit dir zum Ziele kommen. Dann kannst du Wille Gottes tun. Und die Bibel sagt, wenn du die Haltung einnimmst, ich lese uns mal, das ist so einfach, Römer 12, die ersten zwei Verse, da wird ja immer so geheimnisvolle Sache draus gemacht. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also ich muss mich nur dem Herrn hingeben. Sage, mach mit mir, was du willst. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, das heißt, ich denke nicht wie diese Welt, sondern lasst euch in eurem Wesen, das steht eigentlich eher im Sinn, verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Das heißt, meine Gesinnung. Ich nehme einfach die Gesinnung und sage, Herr, ich gebe dir Recht. Ich gebe dir Recht, dass ich mit Christus gekreuzigt bin. Ich gebe dir Recht, Epheser 1,3, dass ich jeden Segen habe in der geistlichen Welt. Kolosser 2,9 und 10, dass ich die Fülle der Gottheit für mich persönlich habe, dass ich direkt des himmlischen Heiligtum verbunden bin, dass du jederzeit mit mir, egal wo ich bin, innigste Gemeinschaft haben kannst, dass es alles da ist, alle Werke sind da, alles, dass mich nichts aufhalten kann. Und jetzt sagt er, wenn das der Fall ist, wenn du so eine Haltung einnimmst, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist, dann erkennst du mit einer Leichtigkeit der Wille Gottes. Also leicht im Sinn von selbstverständlich. Dann ist das keine Besonderheit mehr, dann ist es normal. Wie nebenher, darf ich so sagen? Wie nebenher. Selbstverständlich, ohne Aufwand, ohne große Anstrengung. Es kommt automatisch. Das ist brutal. Es ist für mich fast nicht fassbar, dass es sowas gibt. Paulus sagte mal, ich lebe vor Gott in Christus, so redet er. Sag's euch ganz ehrlich, alles, was ich euch jetzt gesagt habe, ist alt. Das habt ihr schon tausendmal gehört. Aber ich habe bei mir gemerkt, dass man sich so dran gewöhnt, dass man es nicht mehr anwendet. Dass man es nicht mehr im Glauben radikal tut. Und wisst ihr, wo das herkommt? Der Jesus sagte Lukas 18 in den ersten 8 Verse beim ungerechten Richter, das kommt von der Endzeit. Er sagt, wenn ich wiederkomme, wird dieser Glaube nicht mehr da sein. Die Endzeitumstände, alles, was hier draußen passiert, bewirkt, dass mein geistlich-kindlich einfältiger Glaube zerstört wird. Das sind dämonische Wirkungen, das sind auch Dinge, wo der Teufel mich reizt, dass ich mich aufrege, dass ich ungeistlich reagiere, dass ich sage, wie kann Gott das zulassen? Wisst ihr, das sind alles diese Dinge, ist Endzeit. Aber der Jesus sagt, die ungerechte Situation bei diesem ungerechten Richter, die hat die Frau, die Witwe, die ja gar keine Macht hatte, die hat die geregelt, die hat den so weit gebracht, dass er ihre gegeben hat, was sie wollte. Und jetzt sagt er ganz einfach, wenn du gleich stur vorgehst Gott gegenüber, dann wird er das tun, was du brauchst, was du benötigst. Das steht in Sprüche 16,3. Das möchte ich lesen zum Schluss. Letzte Bibelstelle, aber vielleicht die wichtigste. Dort steht, befiehl dem Herrn deine Werke, also was du tun willst. Befiehl es ihm an, wälze es auf ihn, heißt das wörtlich. und deine Pläne oder Gedanken werden zustande kommen. Das heißt, das, was du dir geistlich vorstellst, menschlich, wenn du zu ihm kommst, es ihm anbefiehlst und es nicht gegen das Evangelium spricht, das ist wichtig, und ihm anbefiehlst und glaubst und dich draufstellst und vor Gott praktisch lebst als Unnormaler, nicht wie die Welt, du bist anders wie die Welt, du erwartest es von ihm, dass er es wirklich tut. Du stellst dich im Glauben drauf, in dem Wissen, du hast der Geist der Sohnschaft und die können gar nichts machen mit dir. Indem du einfach nicht mehr deine Gefühle nachgibst, nicht mehr deinem Verstand, sondern dem, was geschrieben steht, du stellst dich da drauf, dann garantiere ich, dann greift Gott an. Ich probiere zurzeit die Sache relativ einfach aus. Es funktioniert. Und dann wird aus der Theorie Praxis. Wisst ihr, was das für eine Endwirkung hat? Dass mein und dein Herz zur Ruhe kommt. Und für mich ist es schon ein ganz großes Erlösungsglück, wenn ich mich nicht mehr aufrege. Für manche ist es ein ganz großes Glück, wenn sie nicht mehr depressiv sind. Für manche ist es ein ganz großes Glück, wenn sie nicht mehr resigniert sind. Ich gehöre eher zu denen, wo sich aufregt. Wisst ihr, aber die Erlösung bewirkt, dass ich zur Ruhe komme. Aber ihr wisst, was da dazu gehört. Ich muss akzeptieren, dass ich nicht normal bin. Ich muss akzeptieren, dass ich innerlich mit der himmlischen Welt verbunden bin. Ich muss akzeptieren, dass ich ein Mensch bin, von dem ein Teil seines inneren Menschen bereits mit dem Herr Jesus organisch verbunden ist. Es fühlt es nicht. Ich muss gegen meinen Verstand, gegen meine Gefühle der Heilige Schrift glauben, mich im Glauben draufstellen und dann beginnt die Erlösung plötzlich zu wirken auf allen Ebenen. Und mir ist klar geworden, die Endzeit wird immer verrückter, die wird immer schlimmer. Auch die Zustände werden immer schlimmer. Wenn wir das nicht lernen, dass wir so als Unnormale vorgehen, haben wir keine Chance. Dann zerreiben wir uns, wir gehen kaputt innerlich, seelisch. Sobald wir beginnen, uns da drauf zu stellen, einfach ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient und dem, der nicht dient. Das muss klar sein. Wenn das nicht klar ist, dann haben wir keine Chance. Sobald wir das akzeptieren, im Glauben annehmen, haben wir Sieg. Und das ist die große Sehnsucht, die ich habe. Und ich denke, ihr habt sie auch. Sieg. Ich möchte beten. Jesus, wir danken dir, dass alles, was du uns in der Heiligen Schrift über diese Dinge sagst, dass es letztendlich nur möglich ist, weil du diese Lichtswelt beim Vater verlassen hast. Weil du bereit warst, das, was Adam und Eva im Sündenfall zerstört haben, das geistliche Leben wiederzubringen. Du hast es zurückgebracht. Du wurdest geboren durch dieses Wunder der Jungfrauengeburt. Du bist durch den Heiligen Geist in dieser Jungfrau Maria zu einem Mensch geworden wie wir. Und trotzdem warst du innerlich vollständig vom Wert deines inneren Lebens her Gott. Die Gottheit war der Wert deines Lebens und du hast alles getan. In deinem kostbaren und teuren Blut war die Kraft und der Wert, die gesamte Menschheit, auch mich, uns alle zu erlösen. Und du hast dieses Opfer uns als Gnade wirklich zugutekommen lassen. Du hast unsere Sünde abgewaschen. Du bist durch den Geist der Sohnschaft in unsere Herzen eingezogen. Du hast uns wiedergeboren, in einem Geist zu einem Leib getauft. Du hast uns eine Verbindung gegeben, so wie es im Epheser 2,6 steht, direkt vor unserem Geist ins innerste Heiligtum. Wir sind mit dir verbunden. Und wenn wir beten, stehen wir vor deinem Angesicht. Darum wandelst du auch in unserer Mitte, weil wenn wir unsere Herzen jetzt zu dir erheben, dann bist du gegenwärtig. Und das auf der ganzen Welt. Wir beten dich dafür an. Und jetzt gib uns einfach Gnade, dass wir dieses vollkommene Opfer in kindlichem Glauben durch den Geist des Glaubens so ausleben, als Unnormale für diese Welt, dass du mit uns einen Triumphzug veranstalten kannst. Mach diesen Triumphzug in unserem kleinen Leben zu deiner Verherrlichung. Und dafür danke ich dir. Amen.